NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Mit Henning Cordes. Moin zusammen. Hallo. Mal ehrlich, was verbindet ihr mit Saudi-Arabien? Falls der erste Gedanke jetzt so etwas wie lebendige Jugendkultur gewesen sein sollte oder Nachtleben, Musik, Tanz, dann würde ich sagen, erstaunlich. Denn mir fallen erst andere Sachen ein. Strenge Gesetze, absolute Monarchen, deren getötete Kritiker, ein Jumbo-Jet als Staatsgeschenk. Tatsächlich gibt es in Saudi-Arabien aber all das. Das eine wie das andere. Die Sache mit Tanz, Musik und Nachtleben ist dabei noch eine recht junge Entwicklung. Kronprinz bin Salman hat Saudi-Arabien den Aufbruch verordnet und zur Modernisierung des Landes gehören auch bislang ungewohnte Freiheiten für die junge Generation. Unsere Korrespondentin Anna Osius war gerade in Saudi-Arabien. Sie wird ihr gleich berichten, wie dieser Aufbruch sich tatsächlich im Alltag manifestiert, was sich da gerade alles verändert und was nicht. Musik gibt es dazu auch wieder. Alles aus Saudi-Arabien und jetzt auch gleich ein Stück zum Reinkommen. Das ist Dalia Mubarak. Überpop NDR Blue, hier geht es heute um Kultur in Saudi-Arabien. Mit im Boot ist Anna Osius, sie ist Korrespondentin im ARD-Studio in Kairo. Das liegt bekanntlich in Ägypten, aber zuständig sind sie drüben in Kairo auch für einige weitere Staaten in der Region, eben auch für Saudi-Arabien. Hallo Anna.
Hallo, grüß dich.
Du hast dich beschäftigt mit im weitesten Sinne Jugendkultur in Saudi-Arabien und als ich davon gelesen habe, da musste ich mich erstmal so ein bisschen sortieren, weil Jugendkultur, Saudi-Arabien, das passt in meinem Kopf nicht ganz so richtig zusammen und ich glaube, ich musste mich da erstmal 2 Sekunden starrend sammeln und das System neu starten, das geistige System, weil das Klischee ist ja klar, wage ich mal zu behaupten, islamische absolute Monarchie, naja, da ist dann eben in diesem Klischee nicht ganz so viel mit Jugendkultur, sich suchen, sich entfalten und Grenzen austesten. Ich möchte dich jetzt mal bitten, dieses Klischee doch mal einzuordnen. Wie viel Wahrheit steckt da überhaupt drin?
Na, in diesem Klischee steckte über Jahrzehnte ganz, ganz viel Wahrheit. Denn das war das Bild von Saudi-Arabien, extrem konservativ, extrem religiös, geprägt eben durch eine sehr strenge Auslegung des sunnitischen Islams, den Wahhabismus. Und das hat dieses Land geprägt. Das heißt, es gab eine ganz strenge Geschlechtertrennung, selbst in Einkaufszentren, in Supermärkten, Eingänge für Männer, Eingänge für Frauen. Man durfte sich eigentlich im öffentlichen Leben nicht begegnen. Frauen mussten komplett verschleiert sein. Die Vorschriften waren extrem streng. Gerade Frauen hatten kaum Rechte, durften zum Beispiel auch nicht Auto fahren. Und alles, was mit Entertainment, mit Spaß, mit Unterhaltung, mit Jugendkultur zu tun hatte, war offiziell in Saudi-Arabien verboten, weil es einfach als nicht konform mit der Religion galt. Und dieses Bild, das hat sich einfach radikal in den vergangenen Jahren geändert. Das ist wirklich eine Revolution, wenn man so will, die Saudi-Arabien erlebt. Aber die kommt eben nicht aus der Gesellschaft, sondern die kommt von oben. Die ist quasi staatlich durchgesetzt vom Herrscherhaus. Es gibt einen jungen Kronprinzen, Mohammed bin Salman, der das Land wirklich in Blitzgeschwindigkeit umkrempelt, es modern machen will. Das ist seine sogenannte Vision 2030. Und plötzlich passieren Dinge in Saudi-Arabien und sind Dinge in Saudi-Arabien möglich, die man sich vorher nicht hätte träumen lassen.
Du beschreibst das in einem Stück, das du gerade gemacht hast, folgendermaßen: Laute Beats dröhnen durch das Industriegebiet in einem Vorort der saudischen Hauptstadt Riad. Eine abgelegene Gegend, Künstler haben hier Werkstätten, kein Anwohner wird gestört von der nächtlichen Musik, denn hier findet statt, was in Saudi-Arabien lange undenkbar war: Nachtleben und Party. Wirkt jetzt nicht sonderlich anders als bei uns, würde ich sagen. Aber wie genau habe ich mir das vorzustellen bei all diesem Schwang da? Haben wir es hier mit immer noch ziemlichen Ausnahmen zu tun oder ist es so etwas wie die Regel inzwischen in Saudi-Arabien?
Ich würde sagen, es ist immer noch eine Ausnahme, es ist immer noch etwas Besonderes und die junge Generation freut sich darüber, über diese Öffnung. Die feiern ihren Kronprinzen dafür. Die Partygäste, mit denen ich gesprochen habe, als ich dort war bei dem Nachtclub, ist einer der ersten offiziellen Nachtclubs, die in Saudi-Arabien öffnen durften, eben in der Hauptstadt Riad. Die sind natürlich total begeistert davon und hat der Nachtclub auch gut zu tun. Da kommen viele hin und nachher war ich dann auch auf einer anderen Party, die organisiert wurde, riesige Fabrikhalle voller Feiernde im Techno-Modus, da ging es richtig ab. Und die Leute finden das natürlich genial. Man muss sich vorstellen, die Generation, die saudische Bevölkerung ist eigentlich sehr, sehr jung. Das heißt, wir reden von etwa 70% der Bevölkerung ist unter 35 Jahren alt. Diese junge Generation will natürlich Spaß, die wollen Party. Die haben ganz, ganz viele, sind sehr gut gebildet, haben im Ausland studiert, haben jahrelang das westliche Lebensmodell mitbekommen und haben eigentlich keine Lust mehr auf die Konventionen ihrer Eltern, haben keine Lust mehr, sich nur auf Religion zu besinnen. Das heißt nicht, dass sie nicht religiös sind und das heißt nicht, dass sie nicht auch sehr werteorientiert sind und auch sehr die Kultur ihres Landes schätzen. Also ein junger DJ hat zu mir gesagt, ich gehe gerne beten und das ist mir wichtig und ich bin ein religiöser Mensch, aber trotzdem feiere ich gerne und trotzdem lege ich gerne auf und gehe gerne auf Partys. Das ist eben in seinen Augen kein Widerspruch. Und so geht es sehr vielen jungen Saudis. Und sie wünschen sich diese Freiheit, das leben zu können, was sie vorher im Ausland schon gelebt haben, eben auch im Land leben zu können. Und deswegen sind viele auch ihrem Kronprinzen sehr dankbar, dass sich gerade im Land so viel tut. Was man nicht außer Acht lassen darf, ist aber trotzdem, trotz dieser gesellschaftlichen Öffnung, reden wir hier immer noch über eine strenge Monarchie, wo mit harter Hand regiert wird, wo man nichts Kritisches gegenüber den Herrschern des Landes sagen darf, wenn man nicht im Gefängnis landen will. Aber ganz klar, gesellschaftlich tut sich sehr, sehr viel.
Du hast es ja eben auch schon gesagt, so quasi verordnete Öffnung mit dieser Vision 2030. Was hat denn da eigentlich zu geführt, dass der Herr Salman auf so etwas gekommen ist? Warum meint der, Saudi-Arabien braucht das?
Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Einerseits, dass Mohammed bin Salman selber noch recht jung ist mit 39 Jahren. Das heißt, er soll auch begeisterter Gamer beispielsweise sein. Er ist selber einer von dieser jungen Generation, die eben auch gerne diese Freiheiten genießt und genossen hat im Ausland. Und auf der anderen Seite aber ganz, ganz wichtig, er will sein Land in die Zukunft führen. Er sieht, was links und rechts passiert am Golf. Sprich, wenn wir zum Beispiel in die Vereinigten Arabischen Emirate gucken, mit den Glitzermetropolen Dubai und Abu Dhabi, wo man ungehemmt Party machen kann, wo Touristen aus aller Welt sehr, sehr gerne hinkommen. Dubai soll mittlerweile eine der meistbesuchtesten Städte weltweit sein. Er holt immer wieder neue Superlative, der höchste Wolkenkratzer, der höchste Outdoor-Swimmingpool und überhaupt die tollste Urlaubsdestination schlechthin. Das ist die Werbung, die Dubai erfolgreich macht. Und Saudi-Arabien stand lange da im Schatten und das ärgert natürlich ein so großes Land. Man darf nicht vergessen, Saudi-Arabien ist das größte und wichtigste Land auf der arabischen Halbinsel am Golf und eigentlich auch, wenn man so will, das wichtigste Land dieser Region, denn es gilt hier als Hüter der islamischen Städten Mekka und Medina und ist damit ein ganz, ganz wichtiges Land für die islamische Welt. Und deswegen will natürlich Saudi-Arabien auch am eigenen Image arbeiten. Und dazu gehört auch, dass man sich nach außen öffnen will jetzt und eben sich ein Stück weit abkehrt von dem Wahhabismus, von dem der ganz strengen Auslegung des sunnitischen Islams hin zu einer Öffnung. Man will Tourismus, man will Spaß, man will Entertainment, Party. Man will aber eben vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, eine Diversifizierung der Wirtschaft. Denn Saudi-Arabien ist reich geworden durch Öl und Gas. Das ist das, was Saudi-Arabien unfassbar erfolgreich gemacht hat in den vergangenen Jahren. Aber man sieht natürlich, wohin die Reise geht, wenn wir über Weltklimakonferenzen reden, wenn wir über globale Emissionen und Klimawandel sprechen, dann sieht man, Öl ist endlich und irgendwann wird diese Ära zu Ende gehen. Und auch dann will natürlich Saudi-Arabien wie auch die anderen Golfstaaten an dem momentanen Luxus am Lebensstandard festhalten. Es ist aber klar geworden, man muss die Wirtschaft breiter aufstellen. Wie soll das gehen? Es geht nur, indem eben andere Bereiche der Wirtschaft mit reingenommen werden. Deswegen investiert Saudi-Arabien beispielsweise massiv in den Ausbau von künstlicher Intelligenz, will da ein globaler Hub werden. Auch in andere Bereiche wird massiv investiert. Man sorgt eben jetzt dafür, dass das Land attraktiver wird, dass es einen guten Ruf hat, international nicht mehr so geächtet dasteht als ein Land, was Frauenrechte mit Füßen tritt und Regimekritiker hemmungslos umbringt und wie im Fall vom Journalisten Khashoggi mit der Kettensäge zersägt. Dieses Image hat Saudi-Arabien über Jahrzehnte gehabt. Bei den Menschenrechten hat sich leider noch nicht viel getan, aber tatsächlich, was die Attraktivität betrifft, da verändert sich Saudi-Arabien gerade wirklich rasant.
Mich würde noch mal interessieren, wie genau dieser Wandel voranschreitet. Also ob wir es da tatsächlich eher mit echten Gesetzesänderungen zu tun haben oder ob es dann eher wie, sagen wir mal, Kiffen in Holland damit zu tun hat, dass gewisse Sachen einfach nicht mehr geahndet werden oder dass sie toleriert werden, dass sie durchgehen. Wie geht Salman da vor?
Es ist eine Mischung aus beiden. Es hat echte Gesetzesänderungen gegeben und gibt es immer wieder. Also das Spektakulärste war sicherlich, wenn wir auf Frauenrechte schauen, dass eben Frauen 2018 erlaubt wurde, seit 2018 Auto zu fahren, einen Führerschein zu machen, dass sie seit 2019 auch keinen Vormund mehr brauchen, offiziell, um reisen zu können. Das sind Gesetzesänderungen, die natürlich eingeschlagen haben wie eine Bombe, weil das eine enorme Veränderung für die Gesellschaft bedeutet, dass es jetzt eben auch nicht mehr verpflichtend ist, sich als Frau zu verschleiern. Also ich habe beispielsweise in Saudi-Arabien kein Kopftuch getragen und auch keine Abaya, also dieses lange, knöchellange Gewand, was eben die traditionelle Kleidung am Golf für Frauen lange war und an vielen Stellen auch noch ist. Trotzdem muss man sagen, viele Frauen tragen es auch nach wie vor, weil sie das eben als respektvoll erachten gegenüber ihrer Kultur und weil es eben gesellschaftlich auch noch an vielen Stellen erwünscht ist. Also auch da ein Unterschied zwischen der Gesetzeslage und dem, was tatsächlich in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Aber es wird natürlich auch viel geduldet, was offiziell verboten ist. Wenn wir also beispielsweise auf das Thema Alkohol und Drogen schauen. Es gibt in Saudi-Arabien all das, was es sonst auch überall auf der Welt gibt. Das ist natürlich offiziell verboten, gerade wenn wir uns den Drogenkonsum oder Drogenhandel anschauen. Da steht ganz klar, auf im großen Stil Drogenhandel steht die Todesstrafe. Und auch selbst auf Drogenkonsum steht eine eigentlich mehrjährige Gefängnisstrafe qua Gesetz. Ich war auf einer sehr wilden Party, wo definitiv, wie man mir sagt, und man hat es auch gesehen, die meisten Teilnehmer auf Drogen waren. Vor allem Captagon ist ein großes Thema am Golf. Eine Aufputschdroge, die massenhaft in den syrischen Chemielaboren des ehemaligen Assad-Regimes gefertigt wurden und dann an den Golf geschmuggelt werden. Kleine Pillen, sehr unauffällig, oft als Kopfschmerztabletten getarnt. Und das gilt dort wirklich als die moderne Partydroge, die massiv in den entsprechenden Partykreisen umherschwirrt und vermarktet wird. Und so auch in Saudi-Arabien. Und natürlich könnten Fahnder diese Partys sprengen und entsprechend die Leute verhaften, weil sie Drogen konsumiert haben. Das tun sie nicht, weil man eben genau das jetzt nicht mehr will als Schlagzeile, sondern man will eben, dass sich das Image von Saudi-Arabien in die Richtung bewegt, geöffnet zu sein, Party möglich zu machen. Ich habe in dem Nachtclub an der Bar einen Drink bekommen, der war absolut alkoholfrei, weil alles, was ausgeschenkt wird, offiziell ist alkoholfrei. Habe ihn auf den Tisch gestellt, ein Interview geführt. Kurz drauf griff ich zum Glas, wo ich dachte, es ist meins. Es war das vom Nachbarn. Ich habe es probiert, da war aber definitiv Hochprozentiges drin. Also zu guter Letzt, Dinge existieren auch unterm Radar.
Und genau in diese Welt wollen wir jetzt nochmal reinspringen. Du hast mit zwei Kollegen ein Radio-Feature gemacht. Saudi-Arabien, Vision 2030. Daraus jetzt ein kleiner Ausschnitt und zwar direkt rein ins Nachtleben.
Zu Besuch in einem der ersten Nachtclubs Saudi-Arabiens. Etwa ein Dutzend Feierfreudige zappelt auf der Tanzfläche eines modernen Clubs. An der Bar werden Cocktails ausgeschenkt, natürlich alkoholfrei. Richtig viel los ist hier erst weit nach Mitternacht. Auf der Dachterrasse mit Blick über die Skyline von Riad bereiten sich Hassan Ghazawi und sein Bruder Abbas auf ihren Gig vor. Beide sind saudische Elektro-DJs, bekannt als Dish Dash, und legen heute Abend hier auf.
Wir legen schon lange als DJs auf. Vorher fand alles im Untergrund statt, in Privathäusern. Es gab eine große Untergrundszene. Und jetzt, nach dem Wandel, hat sich alles verändert. Touristen kommen und wir können der Welt endlich zeigen, wie Saudi-Arabien ist und was wir haben. Wir haben jede Menge Nachtleben und trotzdem halten wir immer noch an unseren Wurzeln und unserer Kultur fest.
Genau das sei in Saudi-Arabien kein Widerspruch, betont er.
Ich liebe Musik, aber ich gehe trotzdem gerne beten. Die Musik hindert mich nicht an meinen kulturellen und religiösen Überzeugungen.
Freiheit für die Jugend des Landes, so empfinden viele junge Saudis die Vision 2030. Endlich unbeschwert feiern können.
So, und damit auch ihr jetzt genauso unbeschwert feiern könnt wie die Saudis eben, jetzt noch ein kurzes Stück von Dish Dash aus dem Beitrag. Und danach geht es hier bei Nachtclub über Pop gleich weiter mit Anna Osius. Dann sprechen wir noch ein bisschen mehr über Saudi-Arabiens Herrscher und seine Vision 2030. Ich habe ja noch nie in einer absoluten Monarchie gelebt. Aber ich weiß ja aus der europäischen Geschichte, dass es nicht immer unproblematisch für Herrscher ist, so lang etablierte Grundsätze zu lockern. Und das, was Salman da macht, wirkt ja aus der Ferne schon ziemlich einschneidend. Also wie findet das denn mit Blick auf unsere ehemaligen feudalen Strukturen, wie findet das der Adel, wie findet das der Klerus, jetzt mal mit Bezug auf Saudi-Arabien, wie kommt das an im alten Establishment des Landes?
Mohammed bin Salman hat einerseits großen Rückhalt, vor allem bei den jungen Teilen der Bevölkerung, die das natürlich super finden. Aber ganz klar, es gibt auch Teile der Bevölkerung, die das durchaus kritisch sehen, die auch sagen, sie fürchten eine Bikinisierung des Landes, sogenannte, sprich, dass in wenigen Jahren womöglich Frauen in Bikinis in Saudi-Arabien zu sehen sind, was für sehr religiös konservative Wahhabiten eine Katastrophe in der Vorstellung ist. Und da muss man ganz klar sagen, es ist eine absolute Monarchie, das heißt, Kritik am Könighaus ist nicht möglich. Wenn, wird sie mit harter Hand bestraft. Menschen landen in Gefängnissen oder werden auch hingerichtet. Saudi-Arabien hat sehr hohe Hinrichtungszahlen. Sie haben sich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Mittlerweile reden wir von rund einer Hinrichtung pro Tag, was von Menschenrechtsaktivisten wie Amnesty scharf kritisiert wird, weil es eben sich teilweise um Massenhinrichtungen handelt. Das heißt, Regimekritiker, dagegen geht der Staat ganz klar massiv vor. Und deswegen trauen sich kaum welche öffentlich Mohammed bin Salman für sein Vorgehen zu kritisieren. Aber natürlich muss man sagen, dass Saudi-Arabien die Balance schaffen muss, einerseits die Öffnung zu vollziehen, die gesellschaftliche Modernisierung, die wirtschaftliche Öffnung, auf der anderen Seite aber an den Konventionen und an den Traditionen des Landes, an der Kultur und der religiösen Kultur festzuhalten und das eben auch als Hüter der beiden wichtigsten Städten des Islam, Mekka und Medina, und durch die Ausrichtung beispielsweise der jährlichen großen Pilgerfahrt Hajj, die ja jetzt gerade wieder in Saudi-Arabien stattfindet und die eine ganz, ganz wichtige Sache für Saudi-Arabien ist, um sich eben auch in der islamischen Welt ein Stück weit zu legitimieren und damit auch den Ruf als in einer Vorherrschaftsrolle zu stehen in der islamischen Welt, das hängt ganz klar damit zusammen. Und diesen Spagat, den muss Saudi-Arabien schaffen, die Alten nicht vor den Kopf zu stoßen, trotzdem die Jungen im Land zu behalten, denn das ist die große Sorge, die Saudi-Arabien hat, dass sonst die Jungen abwandern, dass sie anderswo ihr Glück suchen, sie sind top ausgebildet, sie haben Geld, sie haben alle Möglichkeiten und sie haben einfach keine Lust, wie das bisher in der Vergangenheit war, für jede Party nach Dubai zu jetten oder nach Bahrain, was schon als die Partyinsel für die Saudis galt vorher.
Aber es ist dann am Ende natürlich auch nicht so ein ganz komplettes Hauruck-Verfahren. Das ist ja auch nicht alles erst am vergangenen Montag passiert. Wann ist dieser Prozess überhaupt losgegangen? Also wann ist die Vision entwickelt worden, die Vision 2030? Und wann hat er Salman die ersten Maßnahmen dafür ergriffen?
Mohammed bin Salman ist vor 10 Jahren, 2015, in die Regierung eingetreten, erstmal als Verteidigungsminister. Und dann wurde er 2017 zum Kronprinzen ernannt. Und dann ging es sehr schnell. Also von 2017 bis jetzt an haben wir wirklich eine rasante Entwicklung in Saudi-Arabien. 2018 war es dann erlaubt, dass Frauen Auto fahren, Kinos haben geöffnet, Musikveranstaltungen finden jetzt, Massenevents statt, Partys ohne Ende. Nicht zu vergessen, ganz wichtig, der Sportsektor, der eine große Rolle spielt. Saudi-Arabien hat große Ambitionen mit sowohl der Expo als auch mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2034, die eben in Saudi-Arabien stattfinden soll. Es werden gerade international jede Menge Top-Fußballspieler aufgekauft, um die saudischen Vereine fit zu machen. Und all das steht eben unter diesem großen Logo Vision 2030. Wir sehen, dass es einen regelrechten Bauboom gibt in Riad, aber auch in Jeddah, der Hafenstadt, wo nicht nur Wolkenkratzer aus dem Boden gestampft werden, sondern eben auch zum Beispiel ein ganz großer Park in der Hauptstadt in Riad gebaut wird, damit die Leute mehr Vergnügungsmöglichkeiten haben. Es gibt große Einkaufszentren, die ganz klar auf Entertainment setzen oder große Unterhaltungsbereiche. City Boulevard beispielsweise heißt einer, wo es wirklich darum geht, dass so ein bisschen der Times Square von New York nachgebaut wurde. Und das Ziel ist überall, dass gerade die junge Bevölkerung und die Familien Spaß im Land haben sollen.
Du hast vorhin schon mal irgendwo betont, dass gerade diese ich nenne sie jetzt mal Spaßveränderungen, vor allem etwas sind, das wenig überraschend in den Städten anfängt. Ich würde erwarten, dass es auf dem Land noch ganz anders aussieht, oder täuscht dieser Eindruck?
Absolut muss man sagen, dass die Familie nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Rolle in der saudischen Gesellschaft spielt. Und das heißt, welche Entwicklungsmöglichkeiten beispielsweise eine junge Frau in Saudi-Arabien hat, das hängt natürlich ganz, ganz stark davon ab, wie weit die Familie die Veränderungen im Land mitgeht. Und in diesem Spagat, ich habe mit vielen jungen Frauen gesprochen, befinden sich gerade die jungen Frauen des Landes. Einerseits sehen sie die Möglichkeiten, es gibt eben offiziell keinen Zwang mehr, Kopftuch zu tragen. Trotzdem, ich habe junge Frauen interviewt, die zwar im Frauenfitnessstudio in fitter, schicker Sportkleidung unterwegs sind und mit modischem Pagenschnitt, aber draußen Niqab tragen, also wirklich, wo nur noch der Sehschlitz frei ist für die Augen und ansonsten also auch ein Gesichtsschleier, weil sie einfach sagen, ich fühle mich damit in meiner Gesellschaft nach meiner Erziehung wohler. Ich fühle mich sonst nackt, wenn ich mich draußen bewege. Und das darf man nicht vergessen. Die gesellschaftliche Prägung, die Konvention, die ist nach wie vor da. Die Überzeugung, was sich gehört und was nicht. Und dass man eben gerade, das haben mir viele junge Frauen gesagt, wir sind Saudis, wir können nicht das so machen. Wir wollen auch gar nicht, dass Saudi-Arabien mal so wird in dieser Freizügigkeit, wie ihr da das im Westen habt mit Bikinis und so weiter. Wir wollen an den kulturellen Wurzeln, und gerade dann fiel natürlich immer wieder das Stichwort Mekka und Medina. Wir haben die Pilgerstätten. Wir sind eigentlich das wichtigste Land für den sunnitischen Islam. Das ist den Menschen sehr, sehr bewusst. Und dementsprechend wird diese Kultur auch sehr geachtet und sehr hochgehalten. Und trotzdem freuen sich natürlich die gerade jungen Saudis, dass es jetzt Fußballspiele und große Popkonzerte gibt und all dies auch möglich ist.
Nochmal ein bisschen tiefer eingestiegen in diese Was dürfen die Männer, was dürfen die Frauen Geschichte. Wenn ich da auf so eine Party gehe, in so einen Nachtclub, ist die Atmosphäre da, wie ich sie auch hier in einem Nachtclub vorfinden würde? Also dass Männer und Frauen mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander feiern, oder sind da auch in dieser neuen freizügigen Welt die Rollen noch sehr, sehr klar verteilt?
Nein, tatsächlich in der Nachtclub-Szene ist es so, als würde ich in Berlin oder in Paris oder in Köln in einen Nachtclub gehen. Das heißt, es ist eine absolute Party-Szene. Männlein und Weiblein tanzen miteinander, durcheinander, gemischt. Frauen tragen kurze, bauchfreie Tops, Jungs dazwischen, man tanzt zusammen. Es ist eine ganz, in Anführungsstrichen, für uns normale Party- und Nachtclub-Szene. Und das ist eben das Erstaunliche. Das habe ich auch mit einigen Besucherinnen besprochen, die sagten, für sie war das richtig ungewöhnlich, dass sie eben nicht die Abaya übergelegt haben, bevor sie in den Nachtclub gegangen sind, sondern im Gegenteil, dass sie sich ausgezogen haben. Und nachher, das darf man natürlich nicht vergessen, die Leute wollen nicht, dass davon Bilder nach außen dringen. Sie wollen nicht, dass das dokumentiert wird. Auf gar keinen Fall sollen ihre Eltern diese Bilder sehen, denn am nächsten Morgen sind sie alle wieder brav ans konservative Elternhaus angepasste junge Saudis.
Ich fand das ganz spannend, dass in deinem Beitrag, da zitierst du eine junge Frau, ich meine sogar aus Deutschland, die sich positiv äußerte über die Feierkultur, weil die Herren weniger aufdringlich seien. Hast du diesen Vibe auch so empfunden, dass das, ich nenne das jetzt mal, gesitteter ist da in diesen Clubs?
Ja, ich kann das nachvollziehen, weil natürlich Alkohol eben keine so große Rolle spielt, wie das in Deutschland auf Partys spielt, weil es eben etwas ist, was ja eben maximal mal unterm Tisch hat jemand vielleicht mal eine Wasserflasche abgefüllt und hat was dabei, aber offiziell gibt es keinen Alkohol. Und das macht natürlich eine Menge aus. Es soll sich jetzt etwas lockern. Saudi-Arabien hat angekündigt, dass eben ab 2026 an bestimmten Stellen in Touristengebieten, in bestimmten Hotels auch Alkohol ausgeschenkt werden darf, aber an sich ist Alkohol verboten. Und das macht natürlich eine Menge aus. Das heißt, dieses komplette unter den Tisch trinken und dann die unangenehmen Szenen, die sicherlich viele junge Frauen in Deutschland kennen, dass man eben von Betrunkenen angepöbelt wird, das hast du in Saudi-Arabien bei der Party sicherlich nicht.
Aber Frauen gehen ja nicht nur auf Partys in Saudi-Arabien, sondern sie machen auch Sport, und zwar draußen. Jetzt noch ein weiterer Ausschnitt aus dem Feature von Anne Osius und Kollegen zu den Sportlerinnen von Riad.
7 Uhr morgens in einem Park in der saudischen Hauptstadt Riad. Eine Gruppe Frauen trifft sich zum Joggen. Aufwärmen ist angesagt. Mit dabei ist Sara Al-Sayed. Die junge Frau arbeitet als Reiseleiterin. Bis vor kurzem hat sie noch keinen Sport gemacht.
Jetzt siehst du Frauen auf den Straßen und im Park Sport machen. Überall.
Vor wenigen Jahren war es für Frauen in Saudi-Arabien undenkbar, öffentlich Sport zu treiben. Und schon gar nicht in engen Sportleggings und ohne Kopftuch, wie einige Läuferinnen es an diesem Morgen machen. Kein Problem mehr, meint Zara. In Riad werden gerade ein großer Park und neue Sportanlagen gebaut.
Wir haben viele Orte für Sport. Einige machen 2025 auf. Es wird super sein. Und mehr Frauen in Saudi-Arabien, in Riad, motivieren mitzumachen.
Mit seiner Vision 2030 hat der saudische Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman das Land geöffnet, strenge Vorschriften gelockert. Die Ölreserven sind endlich, das Königreich setzt auf Tourismus, Kino, Musikkonzerte, große Sportevents. Das alles gibt es erst seit kurzem. Auch, dass sich nicht mehr alle saudischen Frauen auf den Straßen Riads mehr komplett verschleiern. Frauenrechtlerinnen kritisieren, die Freiheiten seien nur oberflächlich. An den strengen Gesetzen selbst wurde nichts geändert. Fotos in sozialen Netzwerken ohne Abaya, das traditionelle langärmelige weite Gewand, können hohe Haftstrafen nach sich ziehen.
Die Menschen in Saudi-Arabien bezahlen einen hohen Preis für die PR-Kampagnen von Mohammed bin Salman,
sagt Yahya Assiri. Er spricht die milliardenschweren Investitionen in Fußball, Golf und andere Sportarten an. Der saudische Menschenrechtler lebt im Londoner Exil.
Das ist Sportswashing. Es wird genutzt, um die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien zu vertuschen.
Bei Treffen mit jungen Saudis hören wir nichts von dieser Kritik. Zumindest sagt niemand etwas ins Mikrofon. Aber die Begeisterung für Fußball ist überall spürbar. Ayman El-Hitani guckt sich in einem Café ein wichtiges Spiel mit Cristiano Ronaldo an. Der portugiesische Fußballstar spielt für den saudischen Erstligisten El Nasser FC, einen Fußballverein aus Riad. Allein in der Hauptstadt werden für die Weltmeisterschaft mehrere neue Stadien gebaut.
Wir sind verrückt nach Fußball. 90% der Saudis, egal ob Jungen oder Mädchen, stehen leidenschaftlich hinter ihren saudischen Teams. Saudi-Arabien ist zur Heimat des internationalen Sports geworden.
In Riad beendet Zara mit ihrer Laufgruppe das Training. Langsam wird es warm. Bis zu 50 Grad kann es im Sommer werden. Obwohl Zara das Laufen für sich entdeckt hat, freut sie sich auf die WM und alles, was dazugehört.
Wir lieben Saudi-Arabien jetzt schon. Aber wir sind stolz auf alles, was gerade passiert.
Tja, da vermischt sich so einiges. Frauenrechte, Sport, Imagepflege. Und eine immer noch schwierige Menschenrechtslage. Darüber gleich mehr hier im Interview mit Anna Osius bei Nachtclub Überpop auf NDR Blue. Vorher aber noch ein bisschen Musik aus Saudi-Arabien. Das hier ist Clinch.
قالوا لي سيب الاكتئاب سوي رياضة
Du hast auch eben schon den ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi erwähnt. 2018 ermordet eben im Konsulat in Istanbul, und die Saudis geben ja inzwischen selber zu, dass sie es waren, die Khashoggi ermordet haben. Auch wenn sie sagen, unser Kronprinz, der hatte damit so gar nichts zu tun. Du hast eben außerdem erwähnt, dass trotz dieses ganzen Salman-Aufbruchs die Hinrichtungen zugenommen haben. Das passt für mich ehrlich gesagt noch nicht so ganz richtig zusammen. Also auf der einen Seite so diese Öffnung, diese vermeintliche Toleranz, auf der anderen Seite diese Härte. Gegen wen genau richtet sich denn die Brutalität dieses Regimes, die ja wohl noch immer vorhanden ist?
Die Härte richtet sich ganz klar gegen jeden, der das Regime kritisiert. Denn wir dürfen einen Fehler nicht machen, wir dürfen nicht denken, dass, weil es zu einer gesellschaftlichen Öffnung in Saudi-Arabien gekommen ist, es auch zu einer politischen Öffnung des Landes gekommen sei. Das ist das ganz Entscheidende. Das heißt, ja, wir haben eine gesellschaftliche Öffnung, wir haben mehr Freiheiten für die Bürger, aber das ist ein ganz klar von oben durchgesetzte und mit der Härte des Staates, wenn man so will, entschiedene gesellschaftliche Öffnung. Es ist nichts, was aus der Gesellschaft selbst gekommen ist und sich entwickelt hat. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt, und das ist den Machthabern des Landes sehr wichtig, behalten sie die Kontrolle. Wenn sie Partys erlauben, dann erlauben sie sie. Sie können es aber auch morgen wieder verbieten. Und wer immer sich gegen das System richtet, wer immer den Kronprinzen und das Könighaus kritisiert, der läuft Gefahr, ins Gefängnis zu kommen oder eben sogar hingerichtet zu werden. Wir sehen, dass junge Frauen wegen eines Tweets oder eines Likes in Social Media verhaftet wurden, zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Jeder, der das Regime, der die Monarchie, das autokratische Regime in Saudi-Arabien kritisch sieht, der läuft Gefahr, selbst sofort verhaftet zu werden. Das heißt, es gibt keine Meinungsfreiheit in diesem Land, es gibt keine Pressefreiheit, es gibt keinerlei Freiheit, wenn wir darüber reden, dass sich eine Gesellschaft aus sich heraus entwickeln kann, sondern es geht einzig und allein darum, dass der Staat eine Linie vorgegeben hat. Die Linie heißt Modernisierung, Öffnung, gutes Image nach außen, unter westlichen Gesichtspunkten attraktiv werden. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man diesen Staat kritisieren dürfte.
Und es ist wahrscheinlich auch eine Frage, wer man denn so ist. Ich habe gelesen, laut Schätzungen hat Saudi-Arabien so ganz grob 35 Millionen Einwohner. Aber gleichzeitig leben dort auch etliche Millionen Gastarbeiter, Migranten aus Indien, Indonesien, Pakistan, anderen Teilen Asiens. Und ich frage jetzt mal bewusst grobschlächtig, wie lebt sich's denn so als Migrant in Saudi-Arabien?
Das ist ja unterschiedlich, aber völlig richtig. Die Anzahl der Migranten in Saudi-Arabien ist sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn wir von den, du hast gesagt, 35 Millionen Einwohnern ausgehen, dann reden wir von etwa davon über 15 Millionen Ausländern. Die meisten kommen eben aus Ländern Südostasiens, sehr armen Ländern, Indien, Pakistan, Bangladesch, Nepal. Sie kommen zum Arbeiten an den Golf. Und ich habe mit vielen von ihnen gesprochen. Und viele haben mir gesagt, und das ist ganz interessant, dass das die erste Antwort war. Und das war in einem Kontext off the record. Also sie mussten nicht fürchten, dass das, was sie sagen, direkt gegen sie verwendet werden kann. Sagten sie, naja, es geht uns auf jeden Fall schon mal besser als zu Hause. Und das ist ein Argument, was viele Golfstaaten auch anbringen, dass sie sagen, auch wenn die Bedingungen, unter denen die Gastarbeiter leben, sicherlich nicht in vielen westlichen Standards entsprechen, kann man trotzdem sagen, dass es für die Menschen selber teilweise eine Verbesserung darstellt, weil sie halt ein gesichertes Einkommen haben, was sie nach Hause schicken können und damit ihre Familien ernähren. Die Bandbreite, wie die Menschen in Saudi-Arabien, die Migranten in Saudi-Arabien leben, ist sehr, sehr groß. Das heißt, wir sehen sicherlich auch dort Massenunterkünfte, wir sehen ärmliche Bedingungen, viele Menschen in einem Raum teilen sich ein Badezimmer, schwierige hygienische Bedingungen. Auch in Saudi-Arabien gibt es durchaus Armut. Wir sehen auf der anderen Seite auch, dass es Migranten durchaus zu etwas bringen können, in Anführungsstrichen, dass sie den sozialen Aufstieg ein Stück weit schaffen. und deswegen sich beispielsweise eine Wohnung leisten können. Aber was man ganz klar sehen muss, und das ist überall am Golf so und eben auch in Saudi-Arabien, dass es eine ganz klare Trennung der Gesellschaften gibt. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit als Migrant Teil der saudischen Gesellschaft zu werden. Weder, dass man eine saudische Frau heiratet, noch dass man die Staatsbürgerschaft erlangt. Es ist eine komplette Parallelgesellschaft, die mit Sicherheit sich ihre Nischen gesucht hat, die auch durchaus, ich habe mit einem saudischen Fahrer, einem indischen Fahrer in Saudi-Arabien gesprochen, der seit 30 Jahren in Saudi-Arabien lebt, mittlerweile alle seine Töchter im Studium hat, und der sagte, das wäre alles nicht möglich gewesen daheim in Indien, wenn ich nicht immer Geld hätte nach Hause schicken können, und deswegen mit seinem Leben in Saudi-Arabien keinen Groll hat, sondern eher dankbar ist für das, was da möglich war. Aber ganz klar, die Rechte von Gastarbeitern sehen überall am Golf und auch in Saudi-Arabien miserabel aus. Wir sehen, dass natürlich, wenn es zu Arbeitsstreitigkeiten kommt, sprich beispielsweise, wenn kein Lohn gezahlt wurde, dass die Beschäftigten, die Migranten, keine Chancen haben, und das kritisieren eben auch Menschenrechtsorganisationen sehr, sehr scharf, keine Chance haben, ihren Lohn einzufordern, dass es nach wie vor an vielen Stellen das Kefala-System gibt, sprich, dass die Arbeitnehmer ihren Pass abgeben müssen und deswegen quasi zu modernen Sklaven ihres Arbeitgebers werden. Auch das ist ein Problem in Saudi-Arabien. Was dazu kommt und was es Gastarbeiter nicht ganz einfach macht momentan in Saudi-Arabien, ist, dass durch die Vision 2030 es eine sogenannte Saudifizierung auf dem Arbeitsmarkt gibt. Das heißt, es gibt ganz klar Gesetze, die besagen, dass in bestimmten Sektoren nur noch Saudis beschäftigt werden dürfen. Und das unterscheidet es stark von anderen Golfländern. Wenn man beispielsweise in Katar oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs ist, dann sieht man wirklich in jeder Position Taxifahrer, Uberfahrer, Hotelrezeption, überall eigentlich nur Migranten, gerade aus Südostasien. In Saudi-Arabien ist das anders. Saudi-Arabien ist eine sehr große Gesellschaft, hat eben sehr viele Saudis, die jetzt eben auch in Lohn und Brot gehen sollen, weil eben das Land es sich nicht mehr leisten kann, dass alle nur noch zu Hause sitzen und vom Profit, vom Öl profitieren und davon leben und die Reserven des Landes aufzehren. Deswegen sollen eben auch Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt, weil man sich eben auch da es nicht mehr leisten kann, dass die Hälfte der Bevölkerung zu Hause sitzt. Man hat aber auch eben ganz klar verfügt, dass beispielsweise in Saudi-Arabien findet man keinen Uber-Fahrer oder Taxifahrer, der aus Indien oder aus Pakistan kommt. Die kommen, sind alles Saudis, qua Gesetz. Das macht es natürlich den Migranten nicht ganz einfach, überhaupt noch einen eigenen Arbeitsmarkt zu haben. Und viele suchen sich dann Nischen, teilweise auch im Schwarzmarktbereich. Also ich habe einen Fahrer kennengelernt, der halt mittlerweile schwarz, weil er eben nicht mehr Uber und Taxi fahren darf, schwarz dann sich was dazu verdient als Fahrer. Das sind die Schwierigkeiten, die Migranten haben. Und trotzdem gibt es sehr, sehr viele, die seit vielen, vielen Jahren in Saudi-Arabien leben, weil sie sagen, immer noch besser als das Elend und die Arbeitslosigkeit, die ich zu Hause habe.
Du hast eben erwähnt, dass das echte Parallelgesellschaften sind, da bei den Migranten. Und wenn wir hier jetzt von Kultur oder gar Amusement sprechen, würde ich erstmal annehmen, die kommen da nicht drin vor. Sehe ich das richtig?
Korrekt. Also in der offiziellen, in Anführungsstrichen, Partyszene, in so einem Nachtclub, würde man wohl kaum einen indischen Gastarbeiter treffen. Es gibt mit Sicherheit Parallelstrukturen, dass eben auch dort es dann private Veranstaltungen, Feierlichkeiten und so weiter gibt. Aber die offizielle saudische Entertainment-Szene, da haben Gastarbeiter erstmal nichts verloren. Leider.
Ich habe zum Ende hin jetzt tatsächlich nochmal eine kleine Frage zu diesem vorhin erwähnten Gaming-Aspekt. Du sagtest ja, der Kronprinz soll selber begeisterter Gamer sein. Also, dass Saudi-Arabien eine Computerspieleindustrie aufbauen möchte, ist das jetzt erstmal noch ein frommer Wunsch von wegen, ja, wir würden uns gerne diversifizieren, oder läuft da tatsächlich schon was?
Da läuft tatsächlich schon eine ganze Menge, und das ist wirklich erstaunlich, wie auch das, in welcher Geschwindigkeit das aus dem Boden gestampft wurde. Das ist ja das, was einen in Saudi-Arabien gerade staunen lässt, wie viele Sachen parallel aus dem Boden gestampft werden, weil einfach das Geld keine Rolle spielt. Einerseits dieser Sportsektor, wo eben Fußball gekauft wird, gleichzeitig Tennis, gleichzeitig Golf, alles wird ausgebaut und überall werden eben internationale Sportler eingekauft, aber eben auch ganz wichtig der E-Sport-Sektor. Du hast es angesprochen, der Kronprinz selbst, Mohammed bin Salman, selber eben noch recht jung, soll begeisterter Gamer sein und insgesamt spricht man davon, dass es in Saudi-Arabien 23,5 Millionen Gamer geben soll, Männer wie Frauen. Ich selber habe Gamer, begeisterte Gamer in Saudi-Arabien getroffen, die gesagt haben, da sehen sie eine ganz wichtige Zukunft des Landes, da wird massiv rein investiert. Es hat bereits erste große E-Sport-Festivals gegeben, auch Weltmeisterschaft im E-Sport, Olympia im E-Sport, solche Sachen sind alle angepeilt oder haben teilweise schon stattgefunden. Das heißt, das ist wirklich ein sehr großer Markt, den Saudi-Arabien da für sich erobern will. Und das ist nicht der einzige. Also wenn wir uns anschauen, dass wirklich Billionen in künstliche Intelligenz investiert werden, um da eben sich breiter aufzustellen, dass auch andere Wirtschaftsbereiche da wirklich massiv der ganze Entertainment-Sektor massiv ausgebaut wird für Großveranstaltungen, aber eben auch, weil das Arbeitsplätze schafft, genauso wie die Sportindustrie die Arbeitsplätze schafft. Es geht darum, Saudi-Arabien soll attraktiver werden, das Image soll sich ändern. Das ist das Ziel des Kronprinzen und der Machthaber in Saudi-Arabien, um einfach Jobmöglichkeiten für die junge saudische Generation zu Hause zu schaffen.
Wenn du jetzt sagst, soll attraktiver werden und aber auch nochmal betont mit der jungen saudischen Generation, haben die vor, auch Leute aus dem Ausland anzulocken? Also das ist ja, ich glaube, die Nachbarn da in Dubai winken so manche Leute ran mit steuerlichen Vorteilen und so etwas. Gehört das auch zu dieser Vision oder ist das erst einmal wirklich nur fokussiert auf die eigenen Leute, auf die eigene Jugend?
Es geht um die eigenen Leute, aber es geht auch darum, weil natürlich sieht man, die jungen Leute waren ja alle im Ausland, haben dort studiert. Man will dieses internationale Feeling ein Stück weit auch nach Saudi-Arabien holen. Da sieht man immer wieder den Wettstreit, in dem sich die Länder am Golf befinden. Es geht ums Image, es geht um die Außenwirkung, es geht einfach darum, welches Land ist das attraktivste auch für Investoren. Und wenn man Investoren ins Land holen will, dann muss man eben auch die entsprechenden internationalen Expats mit reinholen. Und deswegen war ich auch erstaunt, wie viele Experts man schon in Saudi-Arabien antrifft, die das gerade junge Deutsche auch, die das total cool finden und völlig normal Influencerinnen, die sich wohlfühlen in Saudi-Arabien und sagen, ach, hier kann man doch super wohnen und dieses Bild auch entsprechend nach Hause dann propagieren wollen. Und da müssen wir eben aufpassen, dass nicht diese große Image-Kampagne, die da eben verbreitet wird, von Dubai genauso, von den Vereinigten Arabischen Emiraten wie eben jetzt von Saudi-Arabien, dass wir der nicht völlig verfangen, sondern dass man nach wie vor eben auch den kritischen Blick auf diese Länder behält und nicht vergisst, dass eben die gesellschaftliche Öffnung nichts mit einer politischen zu tun hat und nach wie vor es keine Meinungsfreiheit in diesen Ländern gibt und in Saudi-Arabien vor allem eben auch Menschenrechte nach wie vor mit Füßen getreten werden.
Aber das spürt man ja vielleicht nicht in jedem Moment. Du warst ja jetzt gerade da in Saudi-Arabien. Wie hast du es denn persönlich empfunden, da aus dem Flieger auszusteigen, durch die Straßen zu gehen? Ist das ein angenehmer Ort, so am Alltag?
Ich war erstmal total happy, dass es überhaupt geklappt hat, weil ich seit Jahren mich darum bemüht habe, nach Saudi-Arabien reinzukommen. Und es uns Journalisten aber wirklich sehr, sehr schwer gemacht wird, weil die Saudis ein Stück weit es leid sind, dass wir internationale Journalisten natürlich nach dem Mord am Journalisten Khashoggi, aber auch schon davor immer sehr kritisch berichtet haben und eben gerade immer wieder auch den Blick auf die Menschenrechtslage und so weiter lenken. Und diese kritische Berichterstattung will man ein Stück weit nicht mehr hören. Das passt nicht in die neue Image-Kampagne. Deswegen haben wir Journalisten es sehr schwer, überhaupt Visa zu bekommen, offiziell als Journalisten aus Saudi-Arabien berichten zu können. Das ist uns wirklich seit Jahren sehr, sehr schwer gemacht worden. Als es dann endlich geklappt hat, zugegeben auch am Ende mit Hilfe der deutschen Botschaft, und ich ins Land einreisen konnte, war ich erstmal wahnsinnig happy, dass ich mir persönlichen Eindruck verschaffen konnte. Ich war absolut überrascht von dem, was sich im Land tut, wie rasant es sich entwickelt. Ich hätte mit so einer Partyszene nie gerechnet. Es war ein Zufall, dass eben eine junge Interviewpartnerin sagte, ach komm doch mit, wir gehen heute Abend auf eine Party. Und plötzlich stand ich da in diesem Nachtclub und dachte, wow, ich bin wirklich in Saudi-Arabien, ich kann es gar nicht fassen. Und um mich herum eben auch ein sehr internationales Publikum, was sehr begeistert ist von dem, was sich gerade in Saudi-Arabien tut. Das ist das andere Bild von Saudi-Arabien, was sich eben gerade rasant verändert. Gleichzeitig nach wie vor das Bild, dass sehr viele Frauen eben auch den Vollschleier tragen, die Augen, nur den Sehschlitz über die Augen frei haben, ansonsten sich auch das Gesicht komplett verschleiern, weil sie eben an den Traditionen festhalten, die Werte des Landes hochhalten wollen. Und das finde ich total spannend. Also ich fand es unheimlich bereichernd, in Saudi-Arabien unterwegs zu sein und diesen Spagat des Landes mitzubekommen, dass sich einerseits rasant für die Zukunft aufstellen will und andererseits eben an den Konventionen, an den religiösen Verpflichtungen festhalten will. Und wenn ich dann im Gespräch war mit jungen Frauen, die mir erzählt haben, wie man sich mittlerweile scheiden lässt, dass Digitalisierung sehr weit vorangetrieben ist und dass man beispielsweise sich mit wenigen Mausklicks scheiden lassen kann online, konnte ich das erst gar nicht glauben. Trotzdem darf man nicht vergessen, gesellschaftlich sind geschiedene Frauen oft immer noch geächtet. Also genau in diesem Spagat und in diesem Zwiespalt bewegen wir uns. Und wenn man dann natürlich mit Regimekritikern ins Gespräch kommt, merkt man, wie viel eben auch nicht gesagt werden darf. Und es ist sehr, sehr schwer, in Saudi-Arabien Interviews mit Leuten zu führen, weil sie alle Angst haben, weil natürlich man nicht möchte, dass irgendein kritisches Wort nach außen dringt, weil man sofort weiß, dass man dann in Gefahr ist. Und das ist ein großes Spannungsfeld, was es auch noch in Zukunft sehr, sehr spannend macht, dieses Land weiter zu bereisen und diese Entwicklung mitzubekommen.
Und damit vielen Dank, Anna Osius, ARD-Korrespondentin im Studio Kairo. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wer mehr von Anna hören möchte und mehr erfahren über die Vision 2030 und Saudi-Arabien im Jahr 2025, all denen rate ich zur ARD-Audiothek. Da gibt es das ganze Feature Saudi-Arabien Vision 2030. Und das war Nachtclub über Pop für heute auf NDR Blue. Ich bin Henning Cordes. Tschüss, macht es gut.
وقلت لك كانك تحبني ابعد عن الشر يا عمري وغني له مشاعر حكيت لك انت شي ثاني انت المحب اللي لا ما يصح تبديله شو اسوي له